Jesaj ben Jusuf, Kapitel 6, zweiter Teil. Während der Ehudi von den medizinischen Erklärungen vom Dr. Zacharias erzählt hat, kommt ihm seine Enttäuschung wieder ob sie über seinen Zweifel am Glauben, dass Gott durch den Jesaj Wunder erbracht hat. Er will aber seine Landsleute, die in einem Weg unsicher geworden sind, nicht nachbelasten. Und so erzählt er weiter, dass die Krankheit Epilepsie vom Hirn käme, möge ja sein, sag ich. Aber ich sei doch bei vielen Heiligen dabei gewesen, wo von Sünden die Rede gewesen, bei vielen anderen vom Glauben. Darauf meinte der Doktor, eben ja, wir griechischen Doktor lehren an erster Stelle eine Prognose stellen. Wir müssen die Krankheit erkennen und den Verlauf voraussagen. Und da stellen wir immer wieder fest, wie wichtig Zuversicht ist. Wenn jemand danach in einem Fieber sich aufgibt, so können wir wenig ausrichten. Wenn er leben will, so kommt er viel eher davon. Darum ist es auch so wichtig, dass die Angehörigen ihre Kranken besorgen, dass wir Ärzte gut zureden. Ich habe schon ein Kind gesehen sterben, wo bloß gefüttert worden ist, wenn niemand ihn in den Arm nimmt, ins Wiegelet mit dem Liebret. Da sag ich, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, ist ein von den Sprüchen von meinem Lehrer. Und immer wieder sagt er den Kranken, ihr müsst eben fest glauben. Der Glaube versetzt Berge. Im Simon ist das Thema über die Heiligen vom Brüder eher unangenehm. Er unterbricht. Der Spruch kann ich. Der kommt vom Vater, vom Jusuf, Abu Jesaj. Immer wieder sagt er, wir sollen dieses Beispiel nehmen an den ägyptischen Pharaonen. Die haben wahrhaftig Berge versetzt für ihre Grabmäler. Ich habe ja selber mein erstes Jahr zu Ägypten gelebt. Es kann schon sein, dass nicht alles eigene Erinnerungen sind und dass man mir manches später erzählt hat. Auf jeden Fall gibt es dort künstliche Berge. Die haben vier gleiche Seiten. Unten sind sie breit, oben kommen sie zusammen in einer Spitze und gemacht sind die aus lauter riesen Steinblöcken. Die Blöcke sind aus einem Steinbruch rausgehauen, von weit weg mühsam angeschleicht. Dann haben die Arbeiter die Blöcke über dem Königsgrab aufgebaut. Zu diesen Pyramiden. Heute weiss man nicht mehr, wie die das haben können. Es ist aber nur gegangen, so unser Vater, weil die Pharaonen den Glauben gehabt haben. Den Glauben an ihre Ingenieure und Techniker, den Glauben an ihre Macht über den Weg viele Sklaven, den Glauben an sich selber. Der Weg hat den Glauben die sieben Berge versetzt. Mein Meister hat noch andere Sätze gebracht, wendet sich der Ehudi zu den Flüchtlingen, wo schon zeigt, wie er manches gesehen und verstanden hat. Zum Beispiel, wer hat, kommt über. Wer nicht hat, dem nehmen sie noch das bisschen weg, was er hat. Das hat etwas. Der Esra. Das hat unbedingt etwas. Wenn so ein römischer Veteran, so ein Siedler, nebst im Land noch einen Platz sieht, wo er gern möchte, so nimmt er den Acher in Besitz. Und wenn sich der jüdische Besitzer wehrt, so nehmen ihm die römischen Soldaten noch grad alles weg. Osra rief dazwischen,
man kann nicht immer nur den Römer die Schuld geben.
Recht hast, der Esra, auch derjenige, wo sich's können leisten, mache dem römischen Statthalter allerlei luxuriöse Geschenke und dafür überladen der Auftrag und Ämter, wenn er einen Weg zu verteilen hat. Umgekehrt, wenn ein armer Schlucker in eine Kontrolle kommt, so muss er froh sein, wenn ihm die nass Hemd lehnt.
Jetzt fühlt sich der Simon ein bisschen betupft. Er weiss noch gut, wie gross Konkurrenz war, und grad, wo die Römer und Tiberius einen Tempel bauen wollen, lockt natürlich einen fetten Auftrag. Wenn man sich da nicht grosszügig erweisen will, nach links und nach rechts, steht man am Ende mit abgesagten Hosen da. Schliesslich hat man ja eine Familie. Einfach ist es ja auch nicht gewesen mit einem Brüder, wo in aller Öffentlichkeit dagegen wettert. Einem ehemaligen Chef von seiner Zimmerei kommt ein Gegenangriff auf sie.
Der Klerus ist aber dadurch auch nicht besser, weiss der Simon. Gescheitert ist im Tempel eine grosszügige Gabe, sonst stehst du gleich vor seinem Gericht. Ja, der Esra, die Zeiten sind vorbei. Ich darf nicht dran denken, heute gibt's nicht einmal mehr den Tempel.
Die Worte vom Pharisäer sind für den ehemaligen Jünger vom Jesai eine grosse Enttäuschung. Mit der Zerstörung vom Tempel kommt nämlich der Glauben an den Gott, wo ja auch im Jesai sein Gott ist, bedenklich ins Gewackeln. Nach einer Pause seufzt Ehudi.
Lange Zeit hatte ich schwer zu grübeln über die kritischen Worte von Dr. Zacharias wegen der Heiligen vom Jesai, die sie da im Kloster gelehrt haben, deren Gedanken ablegen, die doch nichts bringen. Ich bin ja kein Arzt, meint ruf der Geistliche, aber ich sag dir eins, euch vom hohen Priester im Stab sind viele Klagen eingegangen, über Wanderdoktor, wo viel versprochen und spektakuläre momentane Erfolge vorgewiesen haben, wo sich bald als kurzlebig und nötig sollen erwiesen haben. Ob eine Wut vor derigen Düsten auch mitgespielt hat, was Volk der berüchtigte Traubmörder lieber frei gehabt als der Jesai, kann ich nicht ausschliessen, wenn auch sicher Zeloten den Ton angegeben haben. Da tönt wieder der Osra ihre Stimme.
Aber Esra, was sagst du? Gerade ihr habt ja das Todesurteil gefällt.
Ja, schimpf nur, meint der, hast recht. Heute sieht man's vielleicht als Fehler. Da sind wir überzeugt gsi, der Weg könne mir den Frieden retten. Da nimmt der Ehud ihn einmal das Wort. Ich habe mir da auf meiner Flucht schwere Vorwürfe gemacht, weil ich feig davon bin, aus Angst vor Kameraden, Römer und Zeloten. Ich male mir den Gang von den Verurteilten aus. Ich leide von weitem mit bei der Vorstellung von dem schweren Aufstieg auf den Richtplatz, vom Anageln, vom geschundenen Leib ans Kreuz. Immer wieder schaue ich, wo zu uns stehen. Zweifeln und hoffen, meinem väterlichen Freund, meinem Jesai, gelinge sein Plan. Wo es jetzt an Weihnachten geht, verfluche ich mich, weil ich nicht dabei bin, weil ich nicht selber aufpasse, dass niemand beigeht, go brechen. Die Idee plagt mich, es könnte jemand der wunde Körper, der hoffentlich eintot Körper, grob umreissen, statt dass der sorgfältig mit aller möglichen Schonung vom Kreuz abgenommen werde. Nicht, dass noch die Hände, die Füsse einfach von den Nägeln geschlänzt und dabei verfützelt würden. Ich verbringe eine grässliche Nacht voller von blutigen Träumen. Manchmal schrecke ich auf und brieke, bis ich wieder in Schlaf versinke. Wo der Ehudi diesen Weg erzählt, fühlt sich Osra in die Zeit zurückversetzt, wo sie mit Rabbi Ido und der Esther auf Bescheid wartet vom Sohn, wo im Käfig vom Herodes Antipas ist. Und wie da ein Jünger vom Johannan, der grässlich Bescheid bringt. Sie, Osra, hat schier mehr gelitten als sogar Esther. Hat sie doch das Bubli gaumet gha und hat müsse zuschauen, wie das vom Vater so prophetenmässig verzogen wird.
Ich ha dich so gut verstanden,
unterbricht sie jetzt stille, wo der Ehudi den Kopf auf die Hand stützt und sich einen Moment besinnt.
Auch ich habe mir Vorwürfe gemacht, wo sie meinen Johannan geköpft haben, weil ich mich hätte sollen wehren gegen seinen Vater, den Ido. Der ehrgeizige Rabbi will sein arme Bubli unbedingt zum Propheten ziehen. Ich ha doch den Bub von klein auf um mich herum gehabt. Drum ist er auch ein bisschen meine. Aber gellet, ein Dienstmeidli traut sich halt nicht so.
Auf meiner Reise, fahrt der Ehudi weiter, los ich mich natürlich um, und der Weg erfahre ich die Geschichte von Folter, Demütigung und Tod, aber auch von der Auferstehung, wie es eben erzählt wird. Gleich, dass ich das alles erwartet habe, macht's mir doch zu schaffen, und noch immer kann ich mir nicht vorstellen, wie das möglich sein soll, dass ein Mensch aus dem Tod soll wieder umkommen können. Immer wieder brüllt das Thema in meinem Hirn, brüllt meine Zweifel, und so auch bei dem griechischen Arzt, wo gern mit mir fremdem Wanderer gesprächelt. Der Dr. Zakiris war selber während Jahren auf Wanderschaft und bis weit zu den Hebriden und Indien gekommen. Der sagt, gerade so wie du das erzählst, ist mir noch nie ein Fall vorgekommen. Und es wird sehr selten passieren. Aber unmöglich, wenn ich mir es gut überlege, unmöglich ist es nicht. Was ich selber schon beobachtet habe in Fakiren zu Indien, dass danach einer sich in eine Trance vertieft, der Weg tief, dass auch ich an ihm keinen Schnuff und kein Puls mehr kann spüren. Jetzt zu der Kreuzigung. Die Hinrichtung ist ja die Strafe für Auflehnung gegen eine Herrschaft vom Untertan gegen seinen König, vom Sklav gegen seinen Besitzer. Der Zweck ist Abschreckung. Drum werden die Kreuzigten auch gern am Todeskreuz hängen lassen, so dass alle sehen müssen, wie die Gerichteten qualvoll während Stunden und Tage ihres Leben aushauchen. An der prallen Sonne schwitzen sie und während sie sich kaum können und mögen roden, sackt das Blut in die Beine ab, abgesehen davon, dass sie schon von dem ganzen Ausdeutschen und Stechen und Nageln ziemlich Blut verloren haben. Sie werden leichenbleich, vom Kopf an nicht sie. Eine Qual haben sie schon vom Durst. Sie verlieren aber auch im Körper selber Flüssigkeit, so sammelt sich zwischen Lungen und Brustkorb eine Flüssigkeit an. Drum, Ehudi, hast offenbar gehört, dass nach einer Verletzung mit einer Lanze durch die Rippe ein blutiges Wasser austreten ist. Das wäre eben die Flüssigkeit. Vielleicht bringt das Ablassen dem Verletzten sogar Linderung, weil die Flüssigkeit die Lunge zusammendrückt und den Schnuff einjenkt, dass man den Delinquenten beibricht, wenn man den Tod beschleunigen will, ist für das, dass sie durch ihre gebrochenen Knochen in die Beine haben, verblühtet. Dabei gibt's im Kopf und eventuell auch im Herz eine Blutleere. Allenfalls ist es dem Meister gelungen, dank seiner Trance einen perfekten Tod können darstellen, aber vielleicht ist er einfach wegen dieser Blutleere im Hirn besinnungslos wurde, der Weg, dass er wie tot
gewirkt hat. Offenbar hat man dann in seinem Grab abgelegt. In dieser flachen Lage ist Blut in den Kopf zurückgeflossen. Wahrscheinlich hat man seine Verletzungen behandelt, jedenfalls Blutungen gestillt, sobald deren auftreten sind und eine gewisse Erholung ist möglich geworden. Du verstehst also, es ist möglich, was man von deinem Meister erzählt. Er kann wieder unter die Lebenden zurückgekommen sein. Hast du denn nie selber gesehen? Ich meine nachher. Für einen Moment verstummte Ehudi. Präzis geht's jetzt um seine grosse Enttäuschung, dass eben die Kreuzigung vielleicht eben doch nicht, gleich nicht das erhoffte Wunder gebracht hat. Schliesslich redet er den Weg weiter. Ich bleibe dem Doktor die Antwort schuldig. Auf seine Theorie aber brüllt in meinem Hirn die widersprüchlichsten Meinungen. Schliesslich sage ich, ich bin ganz baff. Die medizinische Erklärung hat mich eben doch hässig gemacht. Ich frage den Dr. Zakirius, ob er meinen Meister für einen Betrüger anschaue. Aber er, den Mensch muss ich bewundern. So etwas ist mir auf allen meinen Reisen niemals begegnet. Wenn ich nur denke, so wie du sagst, dass er sich mit vollem Bewusstsein auf seine Kreuzigung vorbereitet hat, auf die Qual zugegangen ist, der ist ja unglaublich tapfer. Natürlich, man hört immer jemanden Bericht von tapferen Leuten, zum Beispiel vom Römer Mucius Scaevola. Der soll seine Hand über der Kohle verbrannt haben, um dem Feind zu beweisen, wie die Römer viel möglich verleiden. Aber auch wenn sich dein Meister hat können vorbereiten und vielleicht von Fakiren gelehrt hat, Schmerzen ausschalten. So etwas muss man auf jeden Fall bewundern. Zur Frage, ob die Wiederauferstehung göttlich sei, nimmt der Griech nicht direkt Stellung. Ein Gott bedeutet für einen Griech ganz etwas anderes, weder der Gott von uns Juden. Der Grieche meint er, erscheine danach ein Gott im Traum, besonders im Sanatorium. Es brauche für das eine spezielle Vorbereitung, eine Meditation über einem seine Krankheit und im Traum bringe die angerufene Gottheit nicht selten eine Antwort im Zusammenhang mit der Lebensführung vom Patienten. Etwa drücken Griechen an in einer Situation vor seinen Benaten über eine Gottheit meditieren mit dem Ziel, die nötigen Ressourcen zu mobilisieren. Das hat aber nichts zu tun mit dem allmächtigen Gott, der mit Wunder ins irdische Geschehen eingreift. Ich habe auch diese Worte nicht recht verstanden.
Hingegen hat mir Dr. Zacharias seinen Hinweis auf die indische Mönch, die eine eigene Methode zur Meditation pflegt, schon den Weg Eindruck gemacht, dass ich eben das Kloster da besucht habe und dann auch angekommen bin. Soweit das sechste Kapitel. Später geht es weiter mit dem siebten Kapitel von Jesai ben Yusuf.